Also danke, dass ihr gekommen seid. Heute wird es um Kronstadt-Aufstand gehen, aber ich denke, es macht die Sache sinnvoll, wenn ich vorher etwas über allgemeinen Hintergrund der russischen Revolution erzähle. Ich würde folgende Struktur vorschlagen. Ich mache erst einen Block zur russischen Revolution, dann einen Block zu Kronstadt-Aufstand selber und dann noch einen Block zu Rezeption der Kronstadt-Aufstand in der Linken. Ich würde so vorschlagen, ich weiß, mein Deutsch ist alles anders als perfekt. Wenn ihr irgendetwas akustisch nicht versteht, stellt sofort Frage. Ja? Und ich hoffe, also ich möchte, dass am Ende noch Zeit bleibt, damit wir so richtig schön inhaltlich diskutieren. Deswegen so inhaltliche Fragen am Ende, Verständnisfragen, unterbricht mich jederzeit, okay? Wahrscheinlich haben es jetzt alle mitbekommen, dass in diesem Jahr Jubiläum der russischen Revolution gefeiert oder auch nicht gefeiert wird. Diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen mehr informiert haben, werden wissen, es gab in Russland, je nachdem, welche Quelle man fragt, mindestens zwei, nach Anrechnung auch drei Revolutionen. Also, dass es 1905 erste Revolution gab und dass die gescheitert ist, sind sich alle einig. Und dann fangen Streitereien unter Historikern und politischen Aktivisten an, ob man Revolution von 1917 als eine Revolution wertet oder zerfällt sie in bürgerlich-demokratische oder demokratisch-sozialistische Februarrevolution und dann die bolschewistische Oktoberrevolution. Und kann man eigentlich das, was im Oktober 1917 passiert ist, als Revolution nennen? Ich halte mich jetzt mal aus diesen Debatten einfach raus. Ich versuche euch zu skizzieren, was so größten Fragen der russischen Revolutionen waren. Denn bei allen russischen Revolutionen, egal wie viele man von denen zählt, ging es immer um eine Frage. Nämlich, also nicht nur meine, aber um diese Frage ging es immer. Nämlich ums Land. Weil Russland ein agrares Land war, ein Großteil der Bevölkerung waren Bauern. Diese Bauern waren zwar seit 1861 nicht mehr Leibeigene, aber sie waren meistens immer noch sehr verschuldet bei ihren ehemaligen Besitzern und waren zwar persönlich frei, aber bearbeiteten das Land, was ihnen nicht gehörte. Und mussten diese Schulden abbezahlen, zwar meist nicht individuell, sondern Land wurde von Dorfgemeinschaft bearbeitet und Dorfgemeinschaft haftete kollektiv für die Schulden. Das heißt, wenn so ein Dorfgemeinschaftskollektiv für die Schulden haftet, hat sie auch ein Wörtchen mitzusprechen, wer darf rausgehen und zum Beispiel in die Stadt gehen und wer nicht, weil wenn zu viele Leute weggehen, kann man schlecht die Schulden abbezahlen. Das hat einerseits so eine durchaus funktionierende Kontrollfunktion aus der Sicht des Staates, hatte aber auch so eine Schutzfunktion aus der Sicht des Dorfes, weil im Zweifelsfall stand man auch irgendwie zusammen, wenn es darum geht, Interessen des Dorfes nach außen zu vertreten, hatte aber auch so einen Nebeneffekt, dass das nach Ansicht vieler Wissenschaftler, vieler Politiker, egal ob sie das jetzt gut oder schlecht fanden, aber also ob sie jetzt dafür oder dagegen waren, aber sie stellten immer fest, das hemmt ganz schön die Industrialisierung, oder wenn man es so anders formuliert, das hemmt auch ganz schön die Entwicklung von Kapitalismus in Russland, weil solange so viele Leute nicht aus dem Land in der Stadt ziehen können, können sie auch nicht Arbeiter werden und im Prinzip trägt es dazu bei, dass Russland agrares Land weiterhin bleibt. So, und ab dem Punkt begann immer die Debatte, ist das jetzt gut oder schlecht? Und diese Debatte war nicht einfach Debatte zwischen links und rechts, sondern es war Debatte innerhalb des allen politischen Lagers. Und innerhalb des linken Lagers sah es so aus, die größte politische Kraft im linken Lager in Russland, Partei der Sozialrevolutionäre, fand das eigentlich ziemlich gut, weil sie meinte, diese Dorfgemeinschaft ist im Keim schon sozialistisch und auf jeden Fall einzig bürgerlich und einzig kapitalistisch und man sollte jetzt nicht Industrialisierung in Russland forcieren, sondern Bauernland und diese Bauerngemeinschaften endlich aufteilen, wie sie das immer sich gewünscht haben. Im Land hat man schon so eine nationalen Spezifikum entsprechende Form von Sozialismus. Und andere, wesentlich kleinere Fraktionen, waren die Sozialdemokraten. Wie gesagt, aber nein, ohne Industrialisierung, ohne Kapitalismus keine Arbeiterklasse, ohne Arbeiterklasse keine proletarische Revolution, ohne proletarische Revolution kein Sozialismus. Deswegen ist das erstmal unausweichlich, dass früher oder später Industrialisierung durchsetzt und zweitens gar nicht so schlecht. Deswegen waren sie ein Teil der Linken, größere dafür, dass man diese Bauerngemeinschaft aufrechterhält und die andere Fraktion weitet diese Bauerngemeinschaft eigentlich keine Trennung nach. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich fragen, wo waren die Anarchisten? Ich wurde ja von, unter anderem von einer anarchistischen Gruppe eingeladen, wenn ich das mitbekommen habe. Also Anarchisten haben größtenteils sich zwar auf der Seite der Sozialrevolutionäre diese Frage gehalten, aber da gab es auch Ausnahmen. Darüber können wir aber auch noch später sprechen. So, die erste russische Revolution, obwohl sie gescheitert war, brachte eine Sache hervor, um die es noch im Vortrag sehr viel gehen wird, nämlich die Räte. Das waren ursprünglich eigentlich Organe zur Koordinierung des Streiks, also eigentlich sowas wie Streikkomitees. Aber wenn man so sich anschaut, wie lebten die wenigen Industriearbeiter in Russland, das waren Arbeitersiedlungen, nahe Fabrik, da wohnten nur Arbeiter und drumherum war auch kein Staat. Wenn diese Fabrik bestreikt wird, dann ist Streikkomitee quasi automatisch so etwas wie lokale Verwaltung von dieser Siedlung. Das war, hat sich erwiesen, dass das in diesen bestreikten Industrieballungszentren auch ganz gut funktioniert, weil eigentlich haben diese, also diese Räte nicht nur Verhandlungen über den Streik übernommen, sondern die Organisation von Versorgung, Organisation von medizinischer Hilfe, wenn es nötig war. Organisation des gesamten Lebens in diesen Orten. Und daraus zogen etliche linke Theoretiker die Schlussfolgerung, das ist eigentlich so ein zukunftsträchtiges Modell, erinnert sowieso ein bisschen an Pariser Kommune. Marx hat sowieso geschrieben, Pariser Kommune ist ein gutes Beispiel. Anarchisten fanden Pariser Kommune sowieso schon immer gut. Also Pi mal Daumen einigten sich, alle Räte wären ein sehr effektives Mechanismus nach der Revolution. Und einige Leute, also erst Wladimir Lenin, der Chef der linken Flügel der Sozialdemokratie, ging irgendwann sogar so weit zu sagen, eigentlich könnten Räte den gesamten Staat ersetzen. Man könnte so im Prinzip ein Netzwerk aus diesen Räten haben und das wäre schon das, was man im Staat und Übergangsgesellschaft braucht. Hat er zwischen, sagen wir mal, zwischen Februarrevolution und Oktoberrevolution hat er diese Idee ausformuliert. Im Gegensatz zu der ersten Revolution war die Februarrevolution, im Februar 1917 ziemlich erfolgreich. Da wurde innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich Monarchie in Russland gestürzt und dafür musste man eigentlich nicht mal landesweit Revolution haben, es reicht einfach dafür, dass in der Hauptstadt erst die Arbeiter streikten und dann die Soldaten, die sie auseinanderjagen mussten, auf deren Seite gewechselt haben und damit war im Prinzip, hatte man die Hauptstadt eingenommen, hatte man schon Monarchie in Russland zum Einsturz gebracht. Außerdem war Februarrevolution auch so ein, schon davor gab es immer Debatten innerhalb der revolutionären Linken, wie soll Revolution eigentlich aussehen, soll es sehr spontan sein, soll es geplant sein, kann es spontan sein. Februarrevolution war tatsächlich so spontan und so schnell, dass alle, wirklich alle linksradikale Kräfte dafür ziemlich überrannt waren. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Also Lenin hat nach 1916 geschrieben, unsere, Ende 1916, unsere Generation der Revolutionäre wird die Revolution wahrscheinlich nicht mehr erleben. Zwei Monate vor der Revolution. Gleichzeitig bedeutete das auch, alle waren sich einig, dass jetzt Monarchie abgeschafft gehört, aber so richtig einig, was soll man anstelle von Monarchie in Russland machen, waren sich wiederum alle uneinig. Und deswegen regierte zwischen Februar und Oktober 1917 in Russland eine provisorische Regierung, die aus, sagen wir mal so, liberalen und gemäßigten sozialistischen Kräften, die kamen aus dem Parlament, also oder Ersatzparlament, Russland hatte kein richtiges Parlament in dem Sinne, aus der Duma, wo während der Februarrevolution einfach tatsächlich die Revolutionären, wie es so schon heißt, die aufständischen Massen stürmten das Parlament, und zwar nicht, weil sie das Parlament abschaffen wollten oder sowas, sondern weil Parlament wurde zuvor schon von Zaren auseinandergejagt und kam dann also schon mit dem Gestus, Zar hat auch euch unterdrückt und jetzt irgendwie Zar haben wir jetzt gestützt, jetzt mach doch mal was. Und weil die Leute in diesem Parlament auch völlig überfordert waren von der Revolution, die haben auch nicht damit gerechnet, haben sie dementsprechend sehr lange gebraucht, um sich auf so etwas zu einigen wie, okay, erstmal kann diese provisorische Regierung nichts machen, außer Wahlen zur konstituierenden Versammlung vorbereiten, und die konstituierende Versammlung darf dann entscheiden, ob Russland jetzt Republik, konstitutionelle Monarchie oder sonst was wird. Also es war so ein Zustand, in dem eigentlich nichts entschieden werden dürfte. Dummerweise Revolutionen passieren doch gerade dann, wenn Leute irgendwelche Fragen ganz dringend gelöst haben wollen. War auch in Russland so, weil nach dem Sturz des Zaren erwarteten Leute vor allem zwei Sachen. Vor allem die Leute, die diese Februarrevolution dann auch durchgeführt haben. Erstens, dass irgendwas mit dem Krieg passiert. Darf nicht vergessen, Russland hat im Ersten Weltkrieg die meisten Verluste von allen kriegsführenden Ländern gehabt. Das waren, glaube ich, 7 Millionen bis Ende des Krieges, und Wunsch, dass die Regierung irgendwas unternimmt, um Krieg zu beenden, war schon groß. Und zweite Frage war natürlich Land. Armee bestand ja größtenteils aus mobilisierten Bauern. Soldaten Arbeiter hat man selten einbezogen, weil man brauchte sie für die Kriegsindustrie. Und natürlich waren diese Leute, bei denen verknüpfte sich die Frage nach dem Frieden und nach dem Land ganz schnell zu einer Frage. Wollen den Krieg beenden, aufs Land gehen und dort Land der Gutsherren aufteilen. Und gerade für die provisorische Regierung war es absolut nicht möglich, wie damals den Ministern dieser Regierung geschehen, diese Frage zu lösen. Erstens, die russischen Liberalen, die in dieser Regierung saßen, haben immer den Zaren nur dafür kritisiert, dass er korrupt ist und deswegen Russland Krieg immer mehr verliert. Also sie sind wirklich nicht gegen Krieg gewesen, sondern gegen ineffektives Führen dieses Krieges. Sie waren schon bereit, den Landreform durchzuführen, aber waren ganz entschieden dagegen, Land der Adeligen aufzuteilen, nicht unbedingt, weil sie selber Adelige waren, das waren eher so bürgerliche Kräfte. Aber erstens haben russische Adlige fast alle ihre Ländereien bei Banken als Hypothek hinterlegt. Das heißt, würde man Land enteignen, würde das Bankensystem zusammenbrechen. Entschuldigung. Ja, also. Anderer Punkt war natürlich, dass für die Industrie, deren Interessen halt gerade bürgerliche Politiker, also Interessen Industriebesitzer vertreten haben, wäre es auch nicht so toll, wenn dann große Landgüter, die jetzt, das hat man mehrere Hektar Feld mit Zuckerrüben, und diese Zuckerrüben gehen direkt in die Zuckerfabrik. Und wenn man dieses Feld aufteilt in ganz, ganz, ganz viele kleine, dann bricht natürlich auch so die verarbeitende Industrie ein bisschen zusammen, weil dann ist es ein bisschen unberechenbar, was machen dann viele, viele einzelne Höfe mit diesen Feldern. Krieg wollten, wie gesagt, sowieso nicht beenden. Für die Linken, also für die gemäßigt linken Kräfte in der Regierung, war das so, Krieg wollten sie schon beenden, aber sahen aber auch das so, dass jetzt führt Russland auf Seite von entwickelten Demokratien wie England und Frankreich Krieg gegen rückständige Monarchien wie Deutschland, Österreich, Ungarn, Osmanisches Reich. Jetzt ist Krieg auf einmal doch was Fortschrittliches. Und sie haben schon gesagt, wir müssen schon irgendwann anfangen, Friedensverhandlungen zu führen, aber wir wollen auch nicht einseitig unser Bündnis Pflichten kündigen, die wir gegenüber England, Frankreich und Frankreich haben. Und in dieser Situation wurde aus anfänglicher Kooperation von Räten, die sich dann sofort schnell wieder gegründet haben, und haben zuerst mit provisorischen Regierung zusammengearbeitet, immer mehr Konkurrenz um die Macht, und manche sprechen von einer Doppelherrschaft, also niemand hatte wirklich die Gewaltmonopol, weder die provisorische Regierung noch die Räte, und sie waren sich immer mehr verfeindet. Weil zum Beispiel Räte haben sich auch in der Armee gegründet und haben solche Sachen eingeführt, wie in jeder Einheit gibt es Soldatenkomitees, die mussten abstimmen, bevor Soldaten überhaupt irgendeinen Befehl ausführen. So konnte man natürlich Armee ziemlich schlecht kommandieren, und das war dann eigentlich eine Blockade von allen Entscheidungen auf allen Seiten. Man darf sich nicht so vorstellen, als wären Räte per se immer überall Radikale gewesen. Also in St. Petersburg, also damals in Petrograd, war das schon so, dass Räte und provisorische Regierung sich immer mehr zerstritten haben, aber in vielen Provinzstädten saßen in den Räten gemäßigte Sozialisten und sie verstanden sich auch mit Regierungsorganen weiterhin ganz gut. Und in dieser Situation kam tatsächlich nicht mal die bolschewistische Partei, sondern muss man schon wirklich so zugespitzt sagen, ein Mann in der bolschewistischen Partei auf die zündende Idee, man muss die Forderungen, die Bauern eigentlich, wir wissen es ja, immer gestellt haben, nach Aufteilung des Landes und nach Beendigung des Krieges, übernehmen. Zwar waren die meisten Bauernhänge der Sozialrevolutionäre, aus verständlichen Gründen, habe ich vorher geschildert, aber Sozialrevolutionäre sitzen in dieser Regierung, sie können ja nichts tun. Sie haben sich verpflichtet gegenüber ihren Koalitionspartnern, dass sie kein Landreform machen, bevor Russland eine richtige Verfassung hat. Und wenn wir Bauern versprechen, wir machen das sofort, dann jagen wir den Sozialrevolutionären ihre Anhänger und haben damit quasi so etwas wie strukturelle Mehrheit, die wir brauchen. Das hatte natürlich ein Problem, weil aus der Sicht der gemäßigten, die auch radikalen Sozialdemokratie, also damals war das deckungsgleich mit Marxismus, ne? Marxist war eine sozialdemokratische Partei, ist Land an Bauern verteilen eigentlich nicht so gute Idee. Weil dann, jetzt waren sie eigentumslos, dann gibt man den Land und dann sind sie was? Eigentümer. Man wollte gerade das nicht, dass viele, möglichst viele Leute Privateigentümer werden. Man meinte, Privateigentum abschaffen zu wollen. Also im Prinzip haben Bolschewiki, die davor relativ schwache Partei waren, zwischen Februar und Oktober zu einer ziemlich starken Partei geworden, aber nicht, weil so viele Leute zwischen Februar und Oktober sich nochmal die Kapitalismuskritik von Marx angeschaut haben oder Programm der Bolschewiki gründlich gelesen haben, wie sie vorher war, sondern weil sich umgesprochen hat, Sozialrevolutionäre geben uns kein Land und beenden den Krieg nicht. Bolschewiki wollen es sofort machen. Versteht ihr dieses Dilemma, weil das ist, als Lenin das vorgeschlagen hat, sagten nicht nur die rechte Sozialdemokraten, sondern auch Leute wie Rosa Luxemburg, das ist Verrat an allem, was Marxismus zuvor bedeutet hat. Man kann nicht Bauern Land in Eigentum überlassen. Das ist so quasi, dann hast du viele kleine, mini-kleine Privateigentümer geschaffen. Oder auch viele kollektive Privateigentümer, wenn man das so unter Dorfgemeinschaften aufteilt. Aber Problem ist dann immer noch da. Im Prinzip war das auch so, dass schon im Sommer 1917 haben Bauern einfach angefangen, ohne Jungen zu fragen, Gutsherren zu verjagen und Land zu besetzen. Und dann saß provisorische Regierung einfach zwischen allen Stühlen, weil von einer Seite kam die Forderung, ihr habt doch uns versprochen, kein Landreform vor der Verfassung, schützt uns vor Bauern. Von der anderen Seite kam, ihr seid doch Partei der Sozialrevolutionäre, und habt euch immer gewählt, weil ihr uns Land geben wolltet. Ihr könnt uns jetzt Land, was wir uns genommen haben, nicht wegnehmen. Deswegen, alles, was Bolschewiki im Prinzip gemacht haben, war das, was sowieso schon passiert ist, im Oktober, beziehungsweise im November 1917, einfach ihr Gesetzes fortzugießen. Sie haben provisorische Regierung, die niemand mehr verteidigen wollte, festgenommen, nicht mal verhaftet wurde, festgenommen, sie waren nach ein paar Wochen wieder frei, gesagt, so, jetzt schenken wir quasi die Macht den Räten, ohne dass Räte sie darum groß gebeten haben übrigens, und als erstes Beschluss machen wir, wir beenden den Krieg, einseitig, und übergeben Land den Bauern. Bauern haben das Land sich sowieso schon genommen, aber jetzt ist das legal. Weil dann gibt es dazu erstmal Verständnisfragen. Weil das war so die Geschichte, der, wie es zu 1917 gekommen ist, im Schnelldurchlauf. Keine Fragen? Okay. Ihr könnt natürlich fragen, was hat das jetzt alles mit Kronstadt zu tun? Kronstadt war ein großer Marinestützpunkt, sehr, sehr nah an damals noch Hauptstadt Petrograd. Und dort war, haben revolutionäre Parteien, radikalen revolutionären Parteien, besonders große Erfolge zu verzeichnen. Bei der Matrosen kam irgendwie die Forderung, man kann sich lange darüber streiten, wieso, aber bei der Flotte waren Leute erstmal ein bisschen organisierter, weil wenn man auf See ist, ist man schon ein bisschen mehr aufeinander angewiesen als aufs Land. Deswegen war dann so Zusammenhalt unter Schiffsmannschaften vielleicht größer als unter gewöhnlichen Militäreinheiten. Und dann war im Prinzip sehr schnell Kronstadt zu so einer Hochburg der radikalen Kräfte geworden. Das heißt auch, es wurde auch so als Reservoir genutzt. Hätte man irgendwo zuverlässige revolutionäre Kräfte gebraucht und sei es nur an anderen Ende von Russland, wem hat man genommen? Matrosen aus Kronstadt. Hat man irgendwo auf zuverlässige Kader, also und zwar nicht aus Matrosen, sondern die Leute sind dann aufs Land gegangen, hat man aus Infanterie aufs Land gekämpft. Brauchte man irgendwo zuverlässige Politkommissar, hat man jemanden genommen von den Kronstädter Matrosen, der schon etwas länger in der Partei war. Und so hat sich so ein bisschen Bild etabliert. Kronstadt, das ist schon so eine Art Eliteeinheit der Revolution. Sie haben sich auch selber so betrachtet und wurden auch oft von bolschewistischen Politikern auch so gelobt. Trotzki hat tatsächlich mal gesagt, er sei die stolze Pracht der Revolution. Und er hat so eine Formulierung benutzt. Ich erspare euch eigentlich die Geschichte zwischen 1917 und 1921, weil da lief halt Bürgerkrieg und da wurden natürlich solche Leute wie Kronstadt und Matrosen immer gebraucht, an allen Ecken und Enden. Ich will nur sagen, dass das Problem, was die Bolschewiki quasi selber in die Welt gesetzt haben, hat sich schon ab Frühling 1918 sehr scharf gezeigt, als es klar wurde, Bauern, die das Land bekommen haben, wollen mit diesem Land auch so verfahren, wie halt Eigentümer verfahren. Sie sind nicht bereit, zu festem Preis Lebensmittel abzugeben. Das mussten sie schon während der ganzen Ersten Weltkrieges an die zaristische Regierung. Bloß das dann, also jetzt fühlten sie sich, haben sie sich quasi einen Traum ihres ganzen Lebens erfüllt. Das Land gehörte wirklich ihnen. Und selbstverständlich folgte daraus alles, was auf diesem Land so produziert wird. Getreide, Milch, Fleisch, alles was man so aus Landwirtschaft holt, gehört auch ihnen. Und weil die Städte das alles dringend brauchen, kann man sich natürlich bequem zurücklehnen und warten, bis die Leute aus den Städten alles anschleppen, was sie so an Wertsachen noch haben, weil Geld ist sehr schnell wertlos geworden. Das ist auch dann schnell passiert. Aus den Städten verschwand irgendwie, also erst irgendwelche Edelmetalle, dann Möbel, dann nach und nach Kleidung, weil alles, was in den Städten so an Produkten gab, haben Leute angefangen, quasi illegal bei den Bauern einzutauschen. Und alle Versuche des neuen Staates zu sagen, nein, nein, wir müssen erst die Lebensmittel von Bauern zu, also man kann sagen zu festen Preis, aber eigentlich war allen klar, dieses Geld ist nichts wert, einsammeln, Krieg gewinnen, irgendwie Leute in den Städten am Leben erhalten, dann können sie etwas produzieren und dann kriegen Bauern etwas auch zurück. Aber das war natürlich auch, dass die Bauern nicht gerade plausibel sich auf diesen Deal einzulassen. Und im Prinzip war das auch nicht nur Problem, dass Bolschewiki sich ganze Basis, also ganze Leute, die sie an die Macht gebracht haben, auf einmal gegen sich hatten. Wir haben dann gesagt, ja, es wird Übergangszeit geben, da mussten halt unterdrückte Klassen gegen die ehemaligen Unterdrücker kämpfen. Und das muss schon sein, das ist dann Diktatur des Proletariats. Aber schon 1918 wurde klar, das ist nicht einfach Kampf zwischen ehemaligen Unterdrücker, das ist schon Kampf gegen diese Bauern, die jetzt Eigentümer sein wollen. Und das war eigentlich vorher im Programm so nicht angekündigt und es war dann auch so ein bisschen ein Problem, Leuten zu vermitteln, eigentlich kämpfen wir gegen Bourgeoisie und gegen die Leute, die auf Bourgeoisie hören. Und das sind immer mehr Bauern, also fast alle Bauern und immer mehr Arbeiter, weil Arbeiter waren dann auch unzufrieden, dass sie quasi ihre Versorgung bestand aus so einem festen Ration, was man für alle, die gearbeitet hat, in Naturalien gegeben hat. Das reichte oft nicht aus oder oft waren da einfach Unterbrechungen von Versorgungswegen und dann haben die Leute alles in den, was in der Fabrik an wertvollen Sachen stand, mitgenommen und damit an den Schwarzmarkt gegangen. Und das war jetzt auch während des Krieges natürlich keine witzige Sache. Damit also war die Frage, Bolschewiki haben zwar gesagt, wir machen einen Räterstaat im Namen von Arbeiter und Bauern, Aber dann ist sehr klar, schnell klar geworden, in allen Räten, also die Idee war schon, unter Druck der Klassen tragen Sozialismus schon ja irgendwie mit und in sich, und wenn nur sie dann entscheiden dürfen, ja, wenn man nicht allgemeines Wahlrecht hat, sondern Räte, die nur für Arbeiter und Bauern und natürlich Soldaten, die ehemalige Arbeiter oder ehemalige Bauern sind, aktives und passives Wahlrecht einräumen, dann hat man so quasi einen Staat, was völlig identisch ist mit dem Willen der unterdrückten Klassen. Dieser Staat braucht dann natürlich auch nicht so etwas wie Gewalteinteilung, das hat das Modell nicht vorgesehen, sondern das ist so unmittelbare Verwirklichung von Wille der Unterdrückten. Und einzige, was ich von diesem Staat zu fürchten muss, da sind die ehemaligen Unterdrücker. Das hat sich festgestellt, so funktioniert das nicht. Nur weil jemand Arbeiter oder Bauer ist, ist er nicht per se Sozialist. Und Leute sitzen dann in den Räten und stimmen dafür ab, dass man doch Parlamentarismus wieder einführt. Das hat dann Bolschewiki dazu veranlasst, quasi mit so einer Art Extremismusklausel, würde man heute sagen, ne, loszugehen und sagen, ja, Leute sind zwar als Arbeiter in Räte gewählt, aber wer als Räte delegierte Rätesystem in Frage stellt, den können wir natürlich nicht Rätedelegierte sein lassen. Wenn es nun mal die Mehrheit eines Rates ist, dann muss man den Rat auflösen, Neuwahlen bestimmen, ohne diese Leute. So dass 1918 schon Rätesystem ziemlich neutralisiert war, und eigentlich konnten diese Bolschewiki nur noch auf Leute verlassen, die Mitglied ihrer eigenen Partei waren. Was natürlich dazu geführt hat, dass man auf einmal nicht mehr so genau schaut, wie waren jetzt die Wahlergebnisse bei den Räten, sondern notfalls irgendjemanden mit Sondervollmachten ausstattete, und Hauptsache es waren halt dort, auf die man sich verlassen konnte, und dass man zum Beispiel natürlich nach und nach angefangen hat zu überlegen, wir müssen unser Kader irgendwie auch würde man sagen, nicht wertschätzen, sondern, naja, wir müssen schon sorgen, dass wir die Kader aufrechterhalten, deswegen bei Versorgungsfragen müssen wir auch ein bisschen das berücksichtigen, dass wir haben zwar irgendwie gleiches Lohn für alle propagiert und am besten gar keinen Lohn, sondern einfach nur Leute bekommen direkt an Naturalien, was sie brauchen, aber so ab 1919 fängt das schon an mit, man braucht schon gewisse Lohndifferenzen. Erstmal hat man das übrigens eingeführt, um bürgerliche Spezialisten auf der Seite der neuen Staates zu locken. Hat gesagt, ja, wir brauchen Ärzte, Professoren, Offiziere auch, damit sie mit uns bereit sind zusammenzuarbeiten, geben wir denen schon ein bisschen mehr. Das hat natürlich für großen Unmut gesorgt, weil dann hat man Leute gesagt, wir können das sein, wir haben eine Revolution gemacht, jetzt bekommen ehemalige bürgerliche Angehörige der bürgerlichen Klassen mehr als wir. Dann hat man angefangen zu sagen, okay, verdiente Revolutionäre, vielleicht doch Parteikader in verantwortlicher Arbeit, die bekommen auch ein bisschen mehr. Dann hat man festgestellt, dass in der Arbeiterschaft die Facharbeiter immer dagegen protestieren, dass sie gleichen Lohn bekommen wie die unqualifizierten Arbeiter. Hat man denen auch ein bisschen mehr versprochen. Dann hat man festgestellt, die unqualifizierten Arbeiter streiken dann, wenn sie Qualifizierten mehr bekommen. Und irgendwie funktionierte dieses Modell, was man jetzt im Nachhinein Kriegskommunismus nennt, 3 Jahre lang mehr schlecht als recht, aber weil die Gegner der Bolschewiki für die Bauern meist noch schlimmer waren als die Bolschewiki, haben Bolschewiki geschafft, 1920 tatsächlich die letzte organisierte weiße, also kontrarevolutionäre Armee, in europäischen Teil Russlands zu zerschlagen. Und damit war so wichtigster Teil des Bürgerkrieges schon vorbei. Es gab noch zwar Kämpfe an der Peripherie, im fernen Osten und in Zentralasien und im Transkaukasus, aber die organisierte Kontrarevolution war keine Bedrohung, unmittelbare Bedrohung mehr. Und das war der Moment, wo eine neue Welle von Unruhen aufkam, weil Leute gesagt haben, okay, vorher habt ihr uns immer gesagt, das ist jetzt Ausnahmezustand während Krieg und Kontrarevolution, jetzt ist Kontrarevolution besiegt, jetzt könnte man anfangen, darüber zu diskutieren, was von diesen Maßnahmen auch zurückgenommen wird. Und da waren sowohl auch so politische Forderungen, wie halt tatsächlich zumindest sozialistische Parteien zur Wahl in den Räten zuzulassen, haben natürlich Bolschewiki immer dagegen den Punkt gefahren, Teile dieser sozialistischen Parteien haben selber gesagt, dass sie eigentlich gar keine Rätestaat wollen, sondern Räte und Parlamentarismus nebeneinander. das ist eigentlich direkt gegen drittes System gerichtete Forderung. Dann gab es Forderung natürlich nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen, weil vorher wurde immer gesagt, wir sind ja für Verbesserung der Arbeitsbedingungen, das geht jetzt aber kriegsbedingt nicht. Und allerwichtigste und aller folgenreichste Forderung war natürlich, dass jetzt, also wenn die ersten zwei Jahre im Bürgerkrieg, könnte man sagen, naja, die Arbeiter haben schon eher verstanden, ja, man muss Bauern schon Lebensmittel wegnehmen, sonst verhungern wir. Aber gegen Ende des Bürgerkrieges kamen auch in den Städten Forderungen auf, naja, vielleicht ist das doch sinnvoller, sie haben das natürlich nicht so formuliert, wie ich jetzt das formuliere, mehr Marktelemente, aber vielleicht doch zuzulassen, dass, dass zum Beispiel Handwerker und Bauern direkt austauschen, dass Leute einfach anfangen freizutauschen und nicht erst alles an Stadt abgeben und dann Frustration bekommen. Und sehr gefährlich für Bolschewiki war auch ihre Armee. Rote Armee bestand auch zum beachtlichen Teil aus Bauern. Und man hat sie noch bei der Stange gehalten, wenn man gesagt hat, während des Krieges bekommen Familien der Rotarmisten, solange diese Familien sich natürlich auf dem Gebiet, was Rote kontrollieren, auch ein Ration zugeteilt. Also die meisten Bauern hatten kein Ration zugeteilt bekommen, weil man ging davon aus, die sind ja sowieso Lebensmittelproduzenten. Nur die Familien der Rotarmisten, weil man quasi sie für denen fehlen jetzt Arbeitshände auf dem Hof, denn will man dafür entlohnen. Und jetzt war natürlich allen klar, dass wenn man Bauern bei Bauern diese Requisierungen nicht mehr vornimmt, sind sie stehen sie vor der Wahl. Sie können also Leute im Dorf können entweder zur Subsistenzwirtschaft übergehen und nur noch für sich produzieren, oder sie können zwar auch mehr produzieren, als sie selber verkonsumieren, aber dann dafür natürlich immer höheren Preis verlangen. Und da sitzen Leute in den Städten schon mal einfach auf einem kurzen Hebel. Perspektivisch. Auch wenn es diese Leute in den Städten teilweise, weil sie diese vom Staat zugeteilte Ration immer zu knapp fanden, immer mehr selber auf den Schwarzmarkt gingen und sich dort etwas organisierten, aber das ging natürlich konnte nur eine Zeit lang gut gehen, weil man braucht etwas, was man auf den Schwarzmarkt trägt. Und es war schon so, dass diese Leute schon fast alles, was sie selber hatten, im Laufe des Bürgerkriegs auf den Schwarzmarkt eingetauscht haben und jetzt völlig dazu übergingen, tatsächlich man könnte sagen, Beschaffungskriminalität. Also alles was nicht und nagelfest war, auf der Straße oder im Betrieb oder wo auch immer, sich anzueignen und damit auch auf dem Schwarzmarkt gehen. Und tendenziell bedeutete das schon Zusammenbruch der Leben in der Städte. Das war die Ausgangslage Ende 1920. Weiß nicht, dazu ist noch Fragen. Sonst wären die gleich direkt bei Kronstadt. Aber nicht? Keine Fragen? Im Spätwinter, Frühling 1921 begann an vielen Ecken in Russland neue Welle von Bauernunruhen. Teilweise waren das tatsächlich Gebiete, die erst von Weißen befreit wurden, wo Bauern gegenüber Bolschewiken gewisses Vertrauensvorschuss noch hatten, weil sie zuvor von der nie so viel mitbekommen haben und meiste Zeit unter der weißen Herrschaft gelebt haben. Und binnen weniger Zeit waren sie auch gegen Bolschewiki aufgebracht. Teilweise waren das tatsächlich Leute, die vorher für die Bolschewiki gekämpft haben in der Roten Armee und jetzt unzufrieden waren, damit, was eigentlich so die Perspektive nach dem Krieg ist. Und in den Städten, zum Beispiel in Petrograd, merkte man auch, dass viele Arbeiter tatsächlich gemäßigte sozialistischen Parteien eher zugeneigt sind als jetzt Bolschewiken. Und im Februar gab es in Petrograd richtig großen Streik. mit auch Regenteilnahme von Menschewiki, also den gemäßigten Sozialdemokraten und Sozialrevolutionären. Und diesen Streik haben Bolschewiki so eingedämpft, dass sie einerseits die politische Führung, also die politischen Aktivisten einsperrten, gleichzeitig aber auch die Forderungen von nicht organisierten Arbeiten durchaus erfüllten. Also sie hatten schon nochmal Versorgung aufgestockt. Und als schon dieser Streik beendet war, kam die in Kronstadt bei den Matrosen Wunsch auf, man möge den erlauben, eine Delegation in Petrograd zu senden, damit sie sich mit den Streikenden selber retten können und sich Bild machen können von politischen Situationen. Also die Forderung kam tatsächlich schon auf, als Streik im Begriff sich aufzulösen. Aber es hat natürlich auch weitergehenden Hintergrund. Und zwar einerseits, ja, unter Kronstadt und Matrosen gab es auch natürlich die Debatten, wie soll es jetzt weitergehen, wenn sie eventuell dann zurück zu ihren Familien aufs Land gehen und immer von diesen Familien aber Briefe bekommen, dass Staat den Bauern zwangsweise alle Produkte wegnimmt. Also teilweise waren das tatsächlich so, Leute auf dem Land dachten, Bolschewiki sind gut, sie haben uns Land gegeben und Kommunisten sind schlecht, sie haben uns jetzt alles wieder weggenommen. Teilweise waren das aber auch interne Probleme, also nicht interne, aber so spezifische Probleme von Kronstadt und von der baltischen Flotte. Weil natürlich 3 Jahre lang hat man Kronstadter Matrosen im Bewusstsein bestärkt, sie wären Elite der Revolution und Stolz der Revolution und haben besondere Verdienste noch im Februar erworben und dann wieder im Oktober und. Gleichzeitig war aber auch jetzt nach dem Krieg erstens die Bedeutung von Armee generell nicht so groß. Also man hat auch zu verstehen gegeben, jetzt sollten aber auch Vertreter der Armee nicht so viel zu sagen haben, weil jetzt ist Krieg beendet. Zweitens, innerhalb der Armeestrukturen war Flotte gar nicht mehr so, also die Bedeutung der Flotte nahm rasant ab. Man hatte nicht mehr so viele Schiffe. Man hatte keinen Bedarf, diese Matrosen als Infanteristen auf Land kämpfen zu lassen. Also eigentlich war Bedeutung von baltischer Flotte sehr rasant gesunken. Und eigentlich dieses Elitebewusstsein der Kronstadter Matrosen ging vielen in der Armeeleitung und in der Flotteleitung auf den Nerv, weil sie meinten, irgendwie dadurch, dass man sie immer darin bestärkt hat, wie wichtig sie sind, sind sie auch weniger diszipliniert und meinen, was für andere in der Armee und der Flotte gilt, gilt jetzt irgendwie nicht für sie. Da sind so die allgemeineren Probleme, dazu kamen wirklich sehr spezifische Probleme, wie zum Beispiel in der baltischen Flotte gab es viele Spezialisten, die man nicht so einfach ersetzen konnte, wie Funker oder Minensteller. Und sie kamen oft aus Lettland oder Estland und diese Länder waren jetzt unabhängig. Und sie haben tatsächlich darum gebeten, dass man sie zurückreisen lässt. Und man hat ihm geantwortet, naja, Sowjetrussland steht in Verhandlungen mit Lettland und Estland, ob Lettland und Estland euch überhaupt zurückfahren lässt. Und gleichzeitig war es schon klar, naja, man hat schon Interesse, dass diese Spezialisten nicht so schnell aus der Flotte rausgehen. Das war auch so ein Punkt in der Unzufriedenheit. Und ganz viel, so sehr spezifische Kram wie Leute waren unzufrieden, wie Organisation von Weiterbildungskursen läuft und wie die Benennung der Kommissare, also politischen Arbeiter läuft und so weiter und so fort, wo es einfach darum ging, dass in der Führung der baltischen Flotte verschiedene Fraktionen gab und Matrosen fanden die eine Fraktion eher besser als die andere, aber die andere hat sich durchgesetzt. Das kann, glaube ich, diese Details kann ich euch auch ersparen. Der Aufstand, also muss schon festhalten, dieser Aufstand war jetzt nicht als Aufstand geplant. Er ist losgegangen einfach durch eine Vollversammlung, bei der die Matrosen darauf bestanden, dass sie jetzt ihren Rat neu wählen. Und man nahm sie schon einerseits sehr wichtig, man schickte zu den Vertreter vom Politbüro, von der obersten Parteigremium, aber Matrosen wollten nicht auf sich hören, weil sie meinten,
Ihr habt jetzt unser Vertrauen verspielt. Und es war jetzt nicht einfach Kampf von nicht-bolschewistischen Parteien gegen Bolschewiki, sondern tatsächlich die Parteiorganisation von Kronstadt war in Parteiorganisation von Kronstadt, in bolschewistischen Parteiorganisationen, waren viele Unzufriedene und sie haben quasi in dem Moment auch auf der Seite der Protestierenden gestanden und haben sie auch teilweise auch angeführt, sodass auf einmal der Mechanismus von in jedem Betrieb, in jeder Einheit gibt es auch Parteiorganisationen, die notfalls unsere Linie aufrechterhält, so aus der Sicht der Bolschewiki, sie funktionierte in diesem Fall nicht. Was eigentlich die nächste Eskalationsstufe war, tatsächlich, dass noch bevor bolschewistische Führung richtig informiert war, was geht gerade in Kronstadt vor und was sind die Forderungen, ist Lenin schon an die Öffentlichkeit gegangen mit Erklärung, in Kronstadt hat sich jetzt Kontrarevolution erhoben. Also es ist nachgewiesen, zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht einmal genau über die Forderungen und heute wird das ja so interpretiert, man wollte einfach Regeln vorschieben. Man hat eine riesige Armee und man möchte nie, dass jede Armeeeinheit anfängt, irgendwie politische Forderungen zu stellen. Die Bolschewiki hat noch genau in Erinnerung, wie haben sie eigentlich die Macht übernommen. Sie haben die Armee politisiert, sodass die Armee nicht mehr für provisorische Regierung kämpft, also nicht an Gesetze und Befehle der provisorischen Regierung sich hielt, sondern quasi als eigenständiges politisches, die Soldaten, meine ich nicht die Offiziere, aber dass dann die Soldaten mit eigenständiger politischer Forderung und mit Waffen auf die Straße gegangen sind. Und Bolschewiki hatten natürlich gewusst, dass wenn Armee anfängt, wie politische Organisation zu funktionieren mit eigenständigen Forderungen, dann ist man als Staat eigentlich nicht mehr da, weil dann fällt einfach elementär das Gewaltmonopol. Und diese Erklärung, dass in Kronstadt die Kontrarevolutionäre am Werk sind, hat die Matrosen zutiefst beleidigt. Und also in den nächsten Tagen eskalierten dann die Ereignisse dann so, dass zum Beispiel in Kronstadt wurde tatsächlich diejenigen Parteifunktionäre, die sich nicht auf der Seite der Vollversammlung gestellt haben, verhaftet. Kronstadt hat tatsächlich dann mit Forderungen über den Funk an, nicht nur an Russen, sondern an die ganze Welt gegangen. Also haben diesen Funkspruch tatsächlich in alle Richtungen, nach alle Länder verschickt, dass sie jetzt für Rettung der Revolution vor Bolschewiki auftreten, dass sie freies Rettungssystem haben wollen, also ohne Parteidiktat, dass sie alle sozialistischen Parteien zulassen wollen. Und da war natürlich, wenn man die Forderungen von Kronstadt liest, ist das eine Seite, also das ist eine sehr interessante Mischung. Das ist sehr viele lokale Forderungen, wie wir wollen, dass die Kulturarbeit in Einheit XY umgestellt wird. Und gleichzeitig so ganz landesweite Forderungen, wie Rettung ohne Parteidiktat, Freiheit für alle sozialistischen Parteien, auch Freiheit für Publikationen für sozialistische Positionen, Auflösung von gewissen Teilen des repressiven Apparats. Also besonders gefielen nicht, dass in jeder Armeeeinheit auch noch so eine Parteimitglieder im Notfall quasi zu einer Sondereinheit zusammengeschlossen werden könnten. Wenn zum Beispiel man hat in der Armeeeinheit ein Viertel Parteimitglieder und diese Viertel Parteimitglieder können immer auf Befehl der Partei als eigenständige Einheit auftreten und quasi von dem Rest der Einheit abgetrennt werden. Sie haben aber auch sowas wie Stoßarbeiterbrigaden, nicht Stoßarbeiter hieß es damals, sondern kommunistische Einheiten in Fabrik abschaffen wollen, weil das waren die Leute, die quasi als Streikbrecher agiert haben. Wenn Arbeiter gestreikt haben, was 120 streikten Arbeiter ziemlich häufig, waren dann Parteimitglieder im Betrieb verpflichtet, Arbeit aufrechtzuerhalten. Weil jetzt haben Arbeiter gegen Sozialismus gestreikt. Also, und dazu kommt auch bei Kronstadt Matrosen tatsächlich auch so eine interessante Forderung wie Freihandel mit Brot. Und gewisser, sie wollten auch so ein bisschen Freiheit für kleines Handwerk. Und dieser Punkt ist deswegen wichtig, weil die Gegner von Kronstadt-Aufstand zeigen, da seht ihr, wie kontrarevolutionär sie waren. Und die Befürworter der Kronstadt-Aufstand lassen diesen Punkt immer, also linken Befürworter, wohl bemerkt sich auch nicht linke Befürworter. Wenn zum Beispiel Anarchisten und Retterkommunisten Kronstadt feiern, dann lassen sie diese Forderung ein bisschen fallen und sagen dazu nichts und sagen, ja, das haben Leute, die haben gegen Parteidiktatur freie Räte gefordert. Und ab dem Punkt wird natürlich interessant, weil man muss verstehen, natürlich haben Kronstadter Aufständische sich nicht als gegen den Sozialismus betrachtet. Das haben übrigens auch die Bauern, wenn sie Aufstände gemacht haben, nun selten gemacht. Sie hatten bloß ziemlich andere Vorstellungen davon, was Sozialismus ist. Und das ist irgendwie, dieser Punkt haben Bolschewiki lange Zeit einfach nicht angesprochen. Was ist denn nun damit gemeint? Und sie sind auch an die Macht gekommen, nicht wegen ihrer Programm, sondern quasi, indem sie Programm den anderen übernommen haben. In der Vorstellung von, sowohl von Kronstadter Matrosen als auch von großer Teil der Bauern, bedeutet der Sozialismus, das Land denen gehört, die sie bearbeiten, dass es natürlich keine Gutsherren gibt, klar, aber die Leute, die Land bearbeiten, die können schon mit Land und Produkten, die man da so erwirtschaftet, machen, was sie wollen. Ebenso war das auf Städte bezogen, natürlich so Fabrikbesitzer wollte man nicht zurück, aber so kleine Handwerker kann doch seine Produkte durchaus verkaufen. Er ist doch kein Kapitalist, er beutet ja niemanden aus. Ja, vielleicht ein bisschen seine Gesellen und Lehrlinge, aber so, er ist jetzt, er arbeitet ja auch. Er ist ja kein fauler, reicher Typ mit Zigarre im Zylinder, sondern er packt mit ein. Und diese Vorstellung vom Sozialismus war natürlich schwer kompatibel mit Vorstellung, irgendwann soll Wirtschaft so funktionieren, dass Produktion geplant wird. Und zwar, Planung heißt ja auch, dass es aufeinander abgestimmt sein muss. Also kann man nicht sagen, ich plane Lebensmittelversorgung, wenn jeder Kleinhof entscheidet, ob er überhaupt an dieser Arbeitsteilung teilnimmt oder lieber sich selber versorgt. Und auch wenn diese Kritik relativ seltsam rüberkam bei Bolschewiki, aber sie hatten ja schon den Punkt, Geld-Ware-Beziehung ist etwas, was im Sozialismus gar nichts verloren hat. Also vielleicht eine Übergangsphase anfänglich, aber früher oder später muss das abgeschafft werden. Und da passt das natürlich nicht, wenn Leute sagen, naja, wenn ich mir selber was produziert habe, dann gehe ich damit auf den Markt und wer Bedürfnis nach diesem Ding, was ich da anbiete, hat, der muss mir erstmal zeigen, wie viel Zahlungsmittel er hat. Also ob es jetzt Geld oder irgendwas anderes ist, aber das Ding bekommt da derjenige, der mir dafür am meisten anbietet. Und wer nichts anbieten hat, der bekommt das halt nicht. Dieser Punkt verständlich, weil das ist sehr wichtig, alles was wir jetzt besprechen werden. Also ich möchte wirklich sehr betonen, da schossen aufeinander Leute, die waren beide, also beide Seiten waren zutiefst überzeugt, dass sie Sozialismus vor Kontrarevolution verteidigen. Beide. Ja, das ist, kann man sagen, was ist schon dabei, wenn Leute Sozialismus verschieden definieren? Kann man doch trotzdem zusammen Revolution machen? Ja, kann man. Aber irgendwann knallen schon die verschiedenen Vorstellungen aufeinander. Und wenn man vorher, zugegeben, es war auch nicht unbedingt Zeit da, jetzt mit Bauern irgendwie theoretische Seminare zu machen, was bedeutet Privateigentum und warum ist das vielleicht nicht gut zu machen, weil irgendwie, wenn man kein Essen hat, hat man auch keine Möglichkeit, so etwas zu machen. Aber so, ja, klar haben alle Seiten, alle Fraktionen schon ihre Agitationsarbeit gemacht, aber erstmal ist schon ein Unterschied, wenn du eine Stadtfabrik besetzt hast, kannst du damit erstmal nichts machen. Du brauchst Zuliefererbetrieb, du brauchst jemanden, der irgendwie Sachen abnimmt. Wenn du auf dem Land Acker deines Gutsherrn besetzt hast, kannst du schon am nächsten Tag deine Puder weiden lassen oder ernten, je nachdem, welche Jahreszeit das ist. Ja. Fragen dazu? Verständnisfragen?
Und
Der Aufstand von Kronstadt war für Bolschewiki auch aus weiterem Grund ein Problem. Kronstadt ist eine Insel mit einer großen Festung drauf. Und vom Wasser war diese Festung absolut unannehmbar. Sie hatten Kanonen und Schutzvorrichtungen gegen alles, was damals an Schiffswaffen vorhanden war. Einziger schwache Punkt war, im Winter friert Baltisches Meer ein und solange Eis noch da war, konnte man Kronstadt vom Land einnehmen. Deswegen die Zeit war eigentlich auf der Seite der Aufständischen und Bolschewiki wussten, sobald Eis schmilzt, kann man mit Kronstadt, gegen Kronstadt eigentlich nichts tun. Sie haben zwar natürlich dort nur begrenzt, ist eine Festung, begrenzter Vorteil an Vorrat an Lebensmitteln und an Munition. Aber wenn so ein Aufstandsort im offenen Meer ist, dann ist das eine Frage der Zeit, bis sich jemand in Ausland findet und sagt, ja, Bolschewiki finden wir nicht gut. Wir fangen jetzt mal an, diese Festung vom See zu versorgen. Und es haben sich tatsächlich sehr schnell, dazu komme ich noch gleich, exilrussische Kreise von Monarchisten bis zur Zeitrevolutionäre, wohlbemerkt voll getrennt, nicht, dass sie sich vereinigt haben deswegen, sondern ganz unterschiedliche Fraktionen des Exils, senden dann Telegramm an Kronstadt, wir wollen euch unterstützen. Haltet durch. Das ist natürlich für Bolschewiki ein weiterer Beweis dafür, dass Kronstadt und Matrosen kontrarevolutionär waren, aber erstmal nicht sie haben Telegramme an weiße Generäle geschickt, sondern die weißen Generäle haben Telegramme an sie geschickt. Und Kronstadt wurde verwaltet von provisorischen revolutionären Komitee. Dort saßen Anarchisten, dort saßen abtrünnige Bolschewiken, dort saßen Sozialdemokraten, dort saßen auch einige Vertreter von bürgerlichen Parteien. Und auch einige einfach parteilose, aber schon der Bourgeoisie zugehörige Militärspezialisten. Dieses Komitee hatte keinen Konsens darüber, wie soll man mit solchen Hilfsangeboten verfahren, haben gesagt, ja, wir müssen irgendwie das beraten, weil eigentlich sehen wir uns schon als Sozialisten. Hilfe von Monarchisten wollen wir nicht, Hilfe von gemäßigten Sozialisten, darüber könnte man nochmal diskutieren. Aber wir setzen erstmal nicht auf Hilfe aus Ausland, wir setzen auf Aufstände in Russland. Wir rufen russische Bevölkerung zu einem, wie Sie das gesagt haben, dritten Revolution, aber eigentlich wäre es schon vierte, zu einer neuen Revolution, jetzt sind wir gegen Bolschewiki auf. Davor hatten Bolschewiki tatsächlich Angst, weil diese Propaganda erreichte zum Beispiel auch die Truppen, die man hereingezogen hat, um Kronstadt zu stürmen. Und da hat es durchaus Erfolge gehabt, weil da haben einige Einheiten gesagt, eigentlich finden wir das, was sie da fordern, gut und wollen nicht gegen sie kämpfen. Aber eigentlich haben sich Kronstadt und Matrosen damit sich keinen großen Gefallen getan, weil erstens, ich habe ja gesagt, welchen Ruf hatten sie davor? Sie waren Elite der Revolution. Sie waren auch diejenigen, die nicht gerade zimperlich waren bei allen repressiven Maßnahmen der Revolution. Und in Petrograd wusste man einfach, die Kronstadter Matrosen, das sind schon Leute, die in Zweifelsfall auch auf eigene Faust bei bürgerlich erscheinenden Leuten vielleicht irgendwas konfiszieren oder einfach etwas unsanfteren Umgang bei geringstem Verdacht pflegen. Und deswegen war die Perspektive, jetzt kommen die Kronstadter Matrosen nach Petrograd, selbst für die überzeugtesten Gegner der Bolschewiki oder gerade für überzeugten Gegner der Bolschewiki nicht so verlockend. Und außerdem, die Kriegsmüdigkeit, also die Kriegsmüdigkeit für Bürgerkrieg, hatte diesmal Bolschewiki sehr in die Hände gespielt, weil Bolschewiki haben mitten in diesem Kampf um Kronstadt angekündigt, wir ändern auf unseren Kurs. Wir sind bereit, einige. Also ich habe nie gesagt, jetzt erfüllen wir die Forderungen von Kronstadt, sondern damit, ja, eventuell wird jetzt bald auch die Lebensmittelrequisierung abgeschafft und ihr könnt tatsächlich festen Steuer zahlen und den Rest könnt ihr dann verkaufen oder aufessen, wie ihr wollt. Und das war natürlich so ein Angebot, also neue Revolution mit neuem Bürgerkrieg oder Bolschewiki machen Zugeständnisse, wir können nach 3 Jahren endlich in Ruhe Land bearbeiten. Das war natürlich, da saßen die Kronstädter Aufständischen nicht gerade in vorteilhafter Lage. Also muss man sagen, gerade die Revolutionsmüdigkeit hat Bolschewiki in diesem Fall gerettet. Also bei, wie gesagt, bei den Truppen hat es ab und zu mal noch Erfolg, diese Forderungen, aber so, obwohl die Kronstädter Telegramm mobile aufs Land schickten, selbst Parteiopposition, die sich mit denen in einigen Punkten einig war, hat dann gesagt, naja, Klar, das ist schon Kritik, die wir in manchen Punkten teilen, aber das geht gar nicht, dass jetzt Armee einfach ihre Waffen dafür nutzt, politische Ultimaten zu stellen. Das ist quasi Stadtstreich, da wollen wir dagegen vorgehen. So, und Kronstadt wurde, also wurde versucht, Kronstadt einmal zu stürmen. Also Sturm war schon deswegen riskant, weil nicht nur, weil man da über glatten Eis ein völlig freien Feld, wo du völlig also quasi in Schusssicht bist, laufen musst, sondern dass, wenn Kronstadter Festung anfängt, dieses Eis zu beschießen mit ihren Kanonen, hätte es passieren können, dass Eis einfach bricht und dann wäre Kronstadt noch viel früher unannehmbar geworden. Also der erste Sturm ist tatsächlich gescheitert. Aber danach war auch schon klar, jetzt ist Blut vergossen, jetzt gibt es für dieses Konflikt auch keine friedliche Lösung mehr. Man muss ein paar Dinge sagen über, wie funktionierte diese eigentlich Kronstadt in dieser Zeit, wo es belagert war. Also es ist tatsächlich so, Kronstadt war ein Militärstützpunkt, aber dort gab es auch zivile Bevölkerung. Und diese zivile Bevölkerung wurde einbezogen in, von diesem revolutionär-provisorischen Komitee. Es war aber auch so, dass aktiv an Aufstand war niemals die Mehrheit, nicht mal die Mehrheit der Festungsgarnisons beteiligt, geschweige denn Mehrheit der Bevölkerung. Also so ein großer Teil der Leute hat gesagt, ja, macht mal, aber aktiv beteiligen wollen wir uns nicht, sodass diejenigen, die aktiv beteiligt waren, tatsächlich nicht mal dazu kamen, also sie mussten immer Wacht, wie heißt das auf Deutsch, Wacht schieben. So. Und es war immer ein Problem, man hat nicht genügend Leute, sodass sich Leute irgendwie schlaflos mehrere Tage auf diese Wacht geschoben haben. Aber sie haben auch nicht gesagt, sie haben schon gesagt, wir konsequent gesagt, wir wollen auch nicht zwingen Leute, die nicht kämpfen wollen. Wir können aber jetzt auch nicht unbedingt Leute rauslassen, klar, wir sind eine belagerte Festung. Die haben tatsächlich Bolschewiki verhaftet und es wurde darüber diskutiert, wie man mit denen verfährt, weil Bolschewiki haben angekündigt, sie verhaften die Familien von allen, die an diesem Aufstand teilnehmen, wenn sie das rausfinden. Und die Resolution der Kronstadter Matrosen war tatsächlich Familien von Bolschewiki, die in Kronstadt geblieben sind, denn sie sind in der vollkommenen Sicherheit, wir wollen nicht gegen sie vergehen, wir wollen von dieser tatsächlich dieser Kollektivhaftung Logik nicht folgen. Sie haben schon darüber diskutiert, ob man Bolschewiki hinrichtet, als Antwort auf Hinrichtung von Sympathisanten des Aufstandes. Es war, gab darüber großen Streit in diesem provisorischen Rat. Vertreter der Anarchisten war dafür, aber die Mehrheit hat gesagt, nein, keine Todesstrafe, wollen niemand hinrichten. Und dieses provisorische revolutionäre Komitee war tatsächlich auch nach dem Rätemodell gewählt. Das heißt aber nicht, dass sie alles gemacht haben, was so Basis wollte. Zum Beispiel später, als die Festung schon gestürmt war, haben Bolschewiki die Mitglieder dieses Komitees verhört und darüber, wie sie gearbeitet haben. Und sie gaben zum Beispiel täglich Zeitung heraus, die sie versucht haben, auch nach außen zu bringen. Und diese Zeitung könnte jeder Kronstadter Beiträge bringen. Und dann kommt so eine Situation beim Verhör, dann wird Redakteur dieser Zeitung gefragt, und, habt ihr das gemacht, alle Beiträge bringen? Und er sagt, nein, warum nicht? Na, wir haben ständig antisemitische Beiträge bekommen, die wollten wir nicht abdrucken. Weil das muss man auch schon dazu sagen, wenn man sich so die Lesebriefe, nicht die Lesebriefe, sondern auch so die Briefe, die Kronstadter Matrosen während des Aufstandes an ihre Familien schicken, ist da schon einiges Heftiges dabei. Auch die Armeeeinheit, die Kronstadt nicht stürmen wollte, hat das unter anderem damit begründet, für die Juden wollen wir nicht kämpfen. Das ist auch ein Teil der Geschichte von Revolution von unten, was schon Fazit ziehen lässt. Naja, das provisorische Revolutionäre Komitee von Kronstadt war nicht so doof wie die Leute, die heute Kronstadt feiern. Weil sie waren nicht der Meinung, alles was von unten kommt, ist schon deswegen gut, weil es von unten kommt, sondern haben da schon ein bisschen nach dem Inhalt geschaut. Das vermisse ich bei manchen Fans von Revolution von unten heute manchmal drastisch. Insgesamt war das auch so, dass Kronstadt tatsächlich immer mehr von Dilemma stand. Ja, eigentlich, wenn Revolution in Russland nicht passiert, können wir nur auf Unterstützung von außen hoffen. Unterstützung von außen, so viele machtvolle sozialistische Organisationen gibt es ja so nicht im Ausland. Sie wird wahrscheinlich von den Leuten kommen, die uns eigentlich nicht mögen und die wir nicht mögen. Also auch für die, es war schon klar, Sympathien auf der Seite von weißen Generälen für die Kronstadter Matrosen sind eher instrumentell. Also so, sonst waren das immer tatsächlich Feindbild Nummer 1. Gleichzeitig, also wenn man so diese Veröffentlichung aus Kronstadt liest, die ziehen immer Parallelen zu Februarrevolution, weil auch damals haben sich Armeemannschaften erhoben gegen die Regierung und Regierung wurde, also wer kämpft dann auf der Seite der Bolschewiki? Parteimitglieder, die Kommandeurkurse besucht haben und wer kämpft auf der Seite der Regierung während der Oktoberrevolution? Offiziersschüler, das ist quasi Neuauflage der Revolution, Kronstadter Matrosen schicken ein Telegramm zum 8. März, internationaler Frauenkampftag, kämpferische Größe, Genossen weltweit. Und der Tag, an dem Kronstadt gestürmt war, war 18. März. Das war auch, also heute ist der Tag der politischen Gefangenen bei linken Bewegungen. Damals hieß es Tag der Pariser Kommune, weil am 18. März wurde Pariser Kommune ausgerufen. Und da waren natürlich die Parallelen auch. Also in letzten Kommuniqués liest man das noch, dass, ne, Pariser Kommune ist am 18. März entstanden und wir werden am 18. März wohl zerschlagen. Insgesamt, also nach 18 Tagen war das vorbei, sehr große Anzahl der Matrosen konnte noch über den Eis nach Finnland fliehen und ja, also der Rest wurde schon ziemlich hart bestraft. Es gab über 1000 Erschießungsurteile, auch nicht nur an Leute, die gekämpft haben, sondern auch an Leute, die quasi agitiert haben oder Verletzte gepflegt haben. Vor allem war dann bei Bolschewiken immer in ihren Erklärungen, was uns in Kronstadt passiert, sie haben immer versucht, das doch so hinzustellen, dass Kronstadter Matrosen in Wirklichkeit doch von richtigen Kontrarevolutionen instrumentalisiert wurden. Also immer als Beweis war, es gab in Kronstadt einen ehemaligen touristischen Offizier, der diente als Militärspezialist. Das haben übrigens Bolschewiki gegen ihre linke Gegner durchgesetzt, dass ehemalige Spezialist, also Angehörige der alten Armee, wenn sie sich zur Loyalität erklären dürfen und müssen auch in der Roten Armee dienen. Und so ein Spezialist hat sich auch auf Seite der Aufständischen gestellt. Und saß auch, also weil er halt eben der erfahrenste Kommandeur war in der Festung, war er auch massiv für die Verteidigung verantwortlich. Und im Grunde genommen hat man ihn dann so als heimlichen Anführer des Aufstandes hingestellt. Das ist aber also heute, wo die Archive zu Kronstadt relativ nicht nur erforscht sind, sondern auch großenteils veröffentlicht sind, schon seit Ende 90er Jahre, kann man sagen, es lässt sich nicht belegen, dass Kronstadter Aufstand irgendwie geplant war. Es war wohl tatsächlich sehr spontan entstanden. Und zweitens, ja, das ist schon so, dass gleich einerseits sagen diese Leute, wir wollen für sozialistische, nur für sozialistische Parteien die Freiheit, aber gleichzeitig sitzt da ein Mitglied der ehemaligen liberalen Partei in irgendeinem Gremium. Aber diese liberale Partei existierte in Kronstadt seit 1917 nicht mehr. Es waren zwar Mitglieder dieser Parteien, aber keine dieser Parteien hat sie jetzt geschickt und gesagt, jetzt beteilige dich mal einen Aufstand in Kronstadt oder plan dort mal einen Aufstand. Und es waren halt Leute, die hatten verschiedene Gründe, Bolschewiki nicht zu mögen, als dieser Aufstand begann, haben sie natürlich mitgemacht. Aber man kann jetzt nicht sagen, sie hätten jetzt dort das Sagen gehabt. Und einer so der Vorsitzende von provisorisch-revolutionären Komitees, Peterenko, hat sich erst als Anarcho-Kommunist bezeichnet, dann ist er doch bei Bolschewiki eingetreten. Und als er später in Finnland war, also er gehörte zu denjenigen, die sich nach Finnland retten könnten, ist er nach ein paar Jahren, hat er tatsächlich angefangen, mit sowjetischen Auslandsgeheimdienst zusammenzuarbeiten. und blieb in Finnland bis Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg ist er dann zurückgekehrt und wurde dann in Sowjetunion verhaftet und ist, glaube ich, noch bevor er verurteilt wurde, ist er auf der Etappe gestorben. Aber das zeigt also vielleicht ein bisschen diese Ambivalenz von Kronstadter Matrosen haben schon Sowjetrussland irgendwie schon aus ihr Projekt angeschaut, betrachtet. Gleichzeitig, sobald sie im Ausland sind, sind sie natürlich im Exil, sind sie von ihren ehemaligen Gegnern umgeben und natürlich kommt es auch zu Kooperationen und man versucht irgendwie sowas wie, da werden schon Leute, weil sie waren in Finnland absolut mittellos gelandet, da wurden schon etliche Leute angeworben und wurden dann zurück in die Sowjetrussland eingeschleust und auch im Auftrag von Organisationen, die jetzt nicht unbedingt so die linkesten Forderungen hatten. Aber so im Prinzip steht so zwei große Erklärungsstränge zu Kronstadter Aufstand. Also die bolschewistische Geschichte, die sowjetische Geschichtsschreibung sagt immer, so Lenin zitierend, naja, das mit freien Räten, das war doch nur sowieso Übergangsforderung für die Leute, die gar keine Räte haben wollten. Zum Beispiel zur Zeit der Revolutionäre haben gesagt, ja, Räte soll es geben, aber die sollen nicht das Land regieren. Es soll Parlament geben und daneben halt auch die Räte. Manche Leute haben auch gesagt, nee, so, lass uns lieber wieder die konstituierende Versammlung einberufen. Gleichzeitig, also diejenigen, die heute in Russland berufen sich auch viele politische Kräfte auf Kronstadt, linke wie rechte, aber im Westen sind es tatsächlich meist Linke, die dann für die ist Kronstadt Beweis dafür, dass Rätesystem, das war das Wahre an der Revolution, das haben die Bolschewiki unterdrückt und hätten sie die Räte gewonnen, wäre alles besser. Muss da aber die Frage stellen, also was genau an der Forderungen der Räte war jetzt wirklich linker oder besser als bei Bolschewiki, das muss man nochmal diskutieren. Weil ich glaube, das lebt auch so ein bisschen von so einem Ideal, weil in Räten nun jetzt wirklich Vertreter der Arbeiter und Bauern und Matrosen saßen, dann hätten dann bestimmt auch wirklich, wirklich, wirklich authentischen Sozialismus aufgebaut, aber ehrlich gesagt, also da wiederholt man nur den Irrtum, die Bolschewiki 1917 gehabt haben und den sie dann auf sehr unschöne Weise dann erst gelernt und haben dann daraus auch sehr viele unschöne Konsequenzen gezogen haben. Aber mir fehlt ehrlich gesagt tatsächlich so ein Beleg dafür, dass nur weil jetzt nicht parlamentarisch, sondern ein Rätemodell entschieden wird, die Inhalt dieser Entscheidung genau besser ausfällt. Das ist doch selbst das Problem, wie bei Parlament erst ein formelles Entscheidungsverfahren. Aber ob das jetzt deswegen inhaltlich was Sinnvolleres wird, ist nicht gesagt. Ganz davon abgesehen, natürlich waren Räte auch ohne Unterdrückung durch die Bolschewiki während des Bürgerkriegs, könnte so etwas wie, bei Räten hat man so ein imperatives Mandat, aber dann wurden Leute meinetwegen von einem Schiffsmannschaft, wird ein Rätedelegierter geschickt zu einem Räteversammlung der nächsten Ebene, sie wählt ihn dann in nächste Ebene und dann kommt ihn gleich irgendwann bei oberste Ebene an. Ja, er hat ein imperatives Mandat, aber den Schiff, den ihn gewählt hat, der wurde im Kampf versenkt. Oder die Armeeeinheit, die ihn gewählt hat, hat sich aufgelöst und ist nach Hause gegangen. Oder das Dorf, die ihn gewählt hat, ist jetzt unter Kontrolle der Weißen. Was soll er dann mit seinem imperativen Mandat? Wem soll er da fragen, wofür er da abstimmen soll? Und auch irgendwie diese Glaube an imperatives Mandat kann man auch so Fragen stellen wie, okay, Leute werden einerseits gewählt schon mit festen Vorschriften, ob sie jetzt Ja oder Nein sagen, dann sitzen sie in einer Debatte. Was ist der Sinn von einer Debatte? Sinn von einer Debatte ist, sich irgendwie schon Argumente anzuhören, warum Ja oder warum Nein sinnvoll ist. Wozu führt man diese Debatte, wenn Leute dann sowieso ihre Entscheidung schon quasi mitgebracht haben? Also ich will nur diese Räteidealisierung, die bei vielen Linken sehr massiv stattfindet, doch ein Stück weit hinterfragen. Soweit erstmal zu Kronstadt. Ich weiß nicht, wollte auch noch einen Blog zu Linkrezeption machen und wie es dazu kam, dass Kronstadt zu so einem richtigen Mythos wurde. Wenn es dazu jetzt keine Verständnisfragen gibt, würde ich tatsächlich nur so ein bisschen was zur Entstehung, also was passiert mit Kronstadt-Geschichte, nachdem der Aufstand niedergeschlagen wurde. Aber vielleicht Verständnisfragen erstmal.
Ich habe gerade so herausgehört, dass du den Sinn der Räteorganisierung so in Frage stellst.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, du kritisierst etwas, was ist die Alternative? Ich würde erstmal wirklich erstmal über Kritik reden und später über die Alternative. Ich würde generell sagen, es macht wenig Sinn, ich kreiere ein Entscheidungsforum und propagiere sie. Ich trete bestimmte Inhalte, Entscheidungsinhalte auf. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung.
Ja, aber bei den Geräten ist das auch so, dass diese Entscheidungsinhalte dann auch im Konsens gefunden werden müssen. Dass das von unten aufgebaut wird und schließlich über jede Entscheidung ein Konsens besteht.
Nein. Also auch unten kann Mehrheit abstimmen und sagen so, jetzt haben wir dich zum Delegierten gewählt, Punkt. Das Konsensmodell war da nirgendwo festgeschrieben. Also schon wenn man Konsens hat, aber den Räten wurde ganz normal abgestimmt. Das war jetzt, Räte waren auch nicht in dem Sinne irgendwie, soll man sagen, also du wählst Delegierte auf oberster Ebene und was oberste Ebene dann entscheiden, dann ist schon bindend. Also was dann so quasi die, klar, jetzt kann, keine Ahnung, jede Stuhlreihe hier wählt einen Delegierten oder eine Delegierte. Sie treffen sich zum Delegiertenplenum zusammen und stimmen ab. Und was sie dann abgestimmt haben, das hat schon so bindendes Charakter.
Aber die waren auf den, also der Basis doch immer verantwortet. Also mussten immer doch Rechenschaft ablegen.
Naja, die Mehrheit hat beschlossen, dass du diese Entscheidung, für diese Entscheidung stimmst. Und dann kehrst du zurück und sagst, ich war auf oberer Ebene, wir haben abgestimmt, ich habe, wie ihr gesagt habt, mit Ja oder wie ihr gesagt habt, mit Nein abgestimmt. Und dann darf ich euch jetzt folgende Fragen zurückbringen und jetzt besprechen wir das nochmal, treffen Entscheidung, also wirklich ein Abstimmungsverfahren, dann fahre ich wieder zur obersten Ebene, dann stimmen wir nochmal ab und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt nicht gesagt, dass es, also so sowas wie Konsens ist ein Wort, was ich glaube im Lexikon von Revolutionären von 1917 nicht groß vorkommt. Ob man da jetzt Anarchisten oder Bolschewiki sich anschaut, liebe Freunde und Freundinnen, wir befinden uns da vor 68, da war nichts mit Konsens, da haben Leute schon klar gesagt, naja, wir sind die Unterdrucker und jetzt müssen wir die Unterdrückten, jetzt müssen wir unsere ehemaligen Unterdrucker unterdrücken, mit denen gibt es keinen Konsens. Also so ganz davon abgesehen, dass Rätemodell natürlich ganz viele Teile der Bevölkerung einfach ausschloss von der Entscheidung, weil gewählt wurde im Betrieb, im Dorf und in der Armeeeinheit. Wenn du in keinem Betrieb bist und in der Stadt wohnst, gibt es auch für dich keine Rätemöglichkeit in dem Sinne. Also kannst, dieses System ist schon so aufgebaut, dass beachtlicher Teil der Bevölkerung tatsächlich manche durch Zufall, weil sie gerade einfach in keinem Betrieb waren, aber manche auch ganz bewusst, weil sie zur falschen Klasse gehörten, einfach ausschloss. Es gab übrigens als Antwort darauf, sowohl in Russland als auch vielmehr in Deutschland, so ein Modell wie, naja, zum Beispiel Klerus sagt, naja, dann bauen wir unser eigenes Rattensystem auf. Weil so niemand hat gesagt, also klar, wir dürfen bei Arbeiterrat nicht mitmachen, dann machen wir ein Rat der Geistlichen. In Deutschland gab es zum Beispiel ab Revolution 1918 bis Ende der Weimarer Republik sogenannte Bürgerräte. Also das waren schon Leute mit, aus bürgerlichen Parteien, die gesagt haben, Rätemodell finden wir besser als Parlament, aber wir wollen nicht, dass das exklusiven Klassencharakter hat, sondern naja, wenn Arbeiter ihren Rat haben, haben wir dann auch unseren Rat als Bürger.
Also vielleicht... Also ihr solltet euch nicht irgendwie Räte vorstellen wie so eine konsensorientierte Hausgruppe im autonomen Zentrum anno 2017. Ich weiß nicht, ob ihr hier sowas habt. Ich kenne das aus der Stadt, wo ich herkomme. Deswegen, also fühlt es nicht aus irgendwie als Polemik gegen sowas. Aber so, das ist schon andere Zeiten, Leute, die eher so Räte nicht deswegen gut fanden, weil das so inklusiv ist, sondern Räte gut fanden, weil das so schon exklusiv ist. Noch Fragen, oder sonst können wir darüber auch dann inhaltlich gleich diskutieren. Die große Debatte über Kronstadt begann aber nicht als diese Exil-Kronstadter im Ausland angelangten, weil sie waren erstmal vor allem innerhalb der russischen Exils und hatten eigentlich wenig Kontakt zu irgendwelchen westlichen Linken. Die eigentlich große Debatte begann, als Trotzki der einer der wesentlichen Mitverantwortlichen für die Niederschlagung des Aufstandes, aus Sowjetunion verbannt wurde. Und dann begegnete er, also davor war Kronstadt irgendwie so ein vielleicht linken Kritiker der Bolschewiki, hatten es auf den Schirm, aber dafür hat sich sonst nicht so viel, haben sich nie so viele Leute interessiert. Und dann kommt Trotzki an und Leute, die ihn eigentlich so schon gegen Stalinisten verteidigen, fragen nur nach Kronstadt. Er ist davon total genervt, weil er Kronstadt nicht so als besonderes interessante Episode seines Lebens betrachtet. Er hat ja irgendwie 3 Jahre lang Rote Armee mit aufgebaut und Kronstadt ist eine Fußnote auf seiner Sicht. Und ihm fragen aber alle Linken und Westen immer nach Kronstadt, Kronstadt, Kronstadt. Und dann schreibt er eine Verteidigungsschrift nach dem anderen. Und irgendwie, er war offensichtlich genervt von dem Thema, aber irgendwie dadurch, dass Trotzki so viele Verteidigungsschriften geschrieben hat, wurde das Thema irgendwie auch, auf einmal stieg die Produktion der Texte über Kronstadt. Man kann schon sagen, das wird so ein Kristallisationspunkt für, ab wann brechen dann die Leute mit so richtig mit Leninismus, nicht nur mit sowjetischem Leninismus, sondern mit Leninismus überhaupt. Und alle Debatten zwischen Anarchisten und Trotzkisten und alle Debatten zwischen Trotzkisten und irgendwie Linkskommunisten kommen immer auf diesen Punkt zurück. Und deswegen ist Literatur zu Kronstadt immer so massiv angewachsen. Wenn ihr genau hinschaut, in diese ganze Literatur taucht kaum etwas von den Teilnehmern des Aufstandes auf, sondern dann von irgendwie Anarchisten wie Emma Goldman, die selber nicht in Kronstadt war, sondern sie war währenddessen in Petrograd. Und wie sie das wahrgenommen hat, ist zwar auch sehr interessant, aber das hat mit eher, gibt uns eher Einsicht in, was hat Emma Goldman über Kronstadt nachgedacht und nicht, was war in Kronstadt los. Oder man kann auch sehr beim Debatte über Kronstadt etwas sehr Interessantes beobachten. Nämlich, die Matrosen von Kronstadt fanden eigentlich ganz okay, also fanden es unproblematisch, nicht sozialistische Parteien zu verbieten, zu unterdrücken, fanden aber es zu viel, als die Bolschewiken dann die sozialistischen Parteien verboten haben. Das fand Trotzki überhaupt nicht problematisch. Allerdings, wenn es innerhalb der Partei, seiner Fraktion, verboten wurde, weil einfach überhaupt keine Fraktionsarbeit mehr stattfinden durfte, dann fand er das auch ziemlich despotisch, tyrannisch und Verrat an Revolution. Und man kann so diese Linie nachzeichnen, so bis wann stimmen die Leute zu, dass, naja, in der Revolution müssen auch irgendwie Feinde im Schach gehalten werden und ab wann fangen sie an, dann doch zu protestieren, dass da ist für das Kronstadt natürlich so ein großer Meilenstein. Man kann aber auch sagen, dass ein bisschen diese Forderung der Kronstadt der Matrosen, also aus der Sicht, ne, wenn man so sowjetische Literatur liest, liest man, ja, die haben zwar für alle sozialistische Parteien gefordert, aber es ist schon Türken auch für die nicht-sozialistischen. Während sozusagen, wenn man so die Linken im Westen liest, dann ist es so, naja, das war dann wieder so eine Möglichkeit für einen linken Pluralismus, das ist doch gut. Ist aber immer noch so die Frage, Russland war auch 21 nicht ein Land, wo jetzt unbedingt ganze Bevölkerung nur aus Sozialisten bestand. Und schon so ein bisschen die Frage, naja, man hat 3 Jahre lang für Revolution Blut vergossen, oder auch länger, wenn man schon vorher revolutionär aktiv war. Möchte man das jetzt alles wirklich zur Disposition stellen? Möchte man wirklich, dass die Möglichkeit da ist, das alles irgendwie mit Abstimmung umzukippen und zum Alten zurückzukehren? Wenn man das nicht möchte, wie verfährt man damit, dass auch Leute, die 1917 für Revolution sind, die sind jetzt vielleicht nicht so davon begeistert und wollen vielleicht doch das Alte zurück? Also das war auch für alle Seiten des Konflikts irgendwie ein Problem. Was natürlich dann so in späten historischen Schriften sehr parteiisch ausgelegt wird. Ich glaube, ich kann an dieser Stelle auch tatsächlich Schluss machen, weil ich habe noch großes Interesse, dass wir noch diskutieren. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.